Liebe Pfingstgemeinde in Bobbengrün, seid herzlich willkommen zu unserem diesjährigen Waldgottesdienst im 74. Pfingsttagungsjahr. Schön, dass du da bist. Miteinander wollen wir diesen Gottesdienst feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mein Name ist Michael Götz und ich diene den Bayerischen CVM-Vereinen als Generalsekretär. Es war gerade 50 Tage her, da haben sich die Christen weltweit den Ostergruß zugesprochen. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Ja, Jesus lebt und er hat den Jüngern schon damals versprochen, es ist gut, dass ich weggehe, heim zu meinem Vater. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Euren Tröster, euren Fürsprecher, den Geist der Wahrheit. Und in ihm ist Jesus mitten unter uns, ja in unseren Herzen, und durch diesen seinen Geist wird Gott uns selbst führen. Gott führt. Und da bin ich überzeugt, das will er auch heute tun. Am 19. Juni 2019 will er uns führen durch sein Wort, durch die Lieder, die wir miteinander singen werden, durch das Wort, das Rolf Sohns uns auslegen wird, durch die Erfahrungen von Gottes Führung, in die uns Johannes Reimer mit hineinnehmen wird, durch die Gebete, ja durch all das will uns sein Geist führen. Ja, jetzt gibt es aber eine grundsätzliche Frage, die wir zu Beginn des Gottesdienstes klären müssen. Sind wir dazu überhaupt bereit, uns führen, leiten zu lassen? Das ist ja schnell gesagt, Gott führt. Aber da gehört ja eine Menge Vertrauen dazu, sich von jemandem führen zu lassen. Wie ich Doris, meine Frau, vor 30 Jahren kennen und lieben gelernt habe, haben wir öfters ein Spiel gespielt. Beim Spazierengehen machte sie oder ich die Augen zu und der andere hat den anderen geführt. Ich weiß noch, wie mir das beim ersten Mal richtig schwer gefallen ist, so die Kontrolle ganz abzugeben. Ich wusste zwar, dass Doris, frisch verliebt, mich sicherlich nicht gegen den nächsten Baum laufen lässt, aber trotzdem war es eine Überwindung. Je öfters wir das gespielt haben, umso leichter ging es dann. Das Vertrauen war gewachsen. Heute Morgen heißt das Thema, Gott führt im Ungewissen unbegreiflich gut. Und dieser Satz ist im Programm mit einem dicken Ausrufezeichen versehen. Aber ist er auch bei dir und mir mit einem dicken Ausrufezeichen versehen? Wenn ich ehrlich bin, steht bei mir da oft ein Fragezeichen und nicht ein Ausrufezeichen dahinter. Gott führt im Ungewissen unbegreiflich gut. Macht er das wirklich? Sprechen nicht viele Erfahrungen dagegen? Was ist mit all dem Negativen, was in meinem Leben oder auf dieser Welt schon geschehen ist? Kann ich Gott wirklich blind vertrauen, dass er unbegreiflich gut führt? Ich würde es ja gerne, aber wie oft fällt es mir schwer, wie der Psalmbeter heute Morgen in der stillen Zeit im Psalm 37 zu beten, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Deswegen ist es umso wichtiger, sich gegenseitig dazu zu ermutigen. Und das wollen wir gleich zu Beginn des Gottesdienstes tun. An Ostern ist es ja klar, wie sich Christen untereinander grüßen. Ich habe es eben schon mal gesagt und ihr habt gleich darauf geantwortet. Wunderschön, der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja, kommt noch hinterher hier, wunderbar. Aber zu Pfingsten gibt es keinen solchen Gruß. Ich habe überall nachgelesen und geschaut, ob die Christen nicht vielleicht auch weltweit einen festen Pfingstgruß haben, aber ich habe da keinen gefunden. Und deswegen habe ich mir gedacht, dann denken wir uns doch einen heute aus. Und dann können wir abhelfen und können uns den ganzen Tag über damit begrüßen. Von daher lade ich euch jetzt ein, euch untereinander zu begrüßen, und zwar folgendermaßen. in dem die eine Person fragt, Gott führt im Ungewissen? Und die andere antwortet, ja, Gott führt unbegreiflich gut. Gott führt im Ungewissen? Ja, Gott führt unbegreiflich gut. Und jetzt wendet euch mal nicht nur denen zu, die ihr schon kennt um euch herum, sondern sagt doch mal kurz euren Namen, wo ihr herkommt, wendet euch mal zu anderen, die um euch herum sitzen und grüßt euch doch so. Gott führt im Ungewissen? Ja, Gott führt unbegreiflich gut. So, nachdem wir uns untereinander begrüßt haben, werden wir stille und begrüßen Jesus Christus in unserer Mitte, indem ich ein Gebet mit uns miteinander spreche. Ja, himmlischer Vater, es ist unbegreiflich gut, dass du uns führst. Und wir danken dir für diese Zusage, dass wir unsere Wege dir anbefehlen dürfen und dass wir darauf vertrauen dürfen, hoffen dürfen, dass du es wohl tun wirst, gut machen wirst. Du siehst aber auch unsere Herzen und unsere Fragen, die damit verbunden sind. Es ist gar nicht so einfach im Alltag, im Leben, das immer so fest und gewiss zu sagen. Von daher sind wir jetzt ganz offen. Und warten auf dich, warten auf deinen Geist heute Morgen, der in unsere Herzen spricht, der uns hinzieht zu dir ganz neu. Und so danken wir dir jetzt, dass du da bist und wir mit dir zusammen diesen Gottesdienst feiern dürfen. Wir sehen auf dich, wir hören auf dich, wir warten auf dich. Amen. Wir singen miteinander, Jesus, wir sehen auf dich. Christenheit und seinen Glauben bekennen. Und dazu lade ich euch, wenn es möglich ist, wenn keiner von irgendeinem Felsen fällt, bitte dazu aufstehen. Wir bekennen miteinander: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Guten Morgen zusammen. Grüß Gott. Ja, das ist schön, dass ihr gleich antwortet. Grüß Gott. So macht man es nämlich im Schwäbischen auch. Ich mache es jetzt nochmal. Grüß Gott miteinander. Super. Also der CVJM in Bobengrün, der versteht was unter Führung. Gestern bin ich mit meiner Frau zusammen ins Froschbachtal runtergelaufen und da waren so am Wegesrand hunderte Meter von Kabeln. Kabelführung, dachte ich. Mann, führen die ihre Kabel gut, dass der Strom gut ankommt, dass alles gut übertragen wird. Oder hier auf dem Gelände, Sie sehen die vielen Hinweisschilder. Man wird absolut sicher ans Ziel gebracht. Da kann gar nichts schief gehen. Und wenn man mit den Schildern nicht klarkommt, dann gibt es bestimmt, und man trifft bestimmt einen von hunderten Mitarbeitern, die freundlich sind und sagen, hier geht's zum Ziel. Also ihr CVJM hier, ihr habt eine Ahnung von Führung. Doch wie ist es mit Gott? Wie führt Gott? Ganz bestimmt nicht wie mein Navi. Ganz sicher nicht. Auch nicht wie den Guide, den ich vor ein paar Jahren in Israel erlebt habe, der mich vollgestopft hat mit Wissen und mir alles gesagt hat, was ich eigentlich auch interessant fand. Aber irgendwie dachte ich, nee, Gott führt so nicht, dass er uns nur mit Informationen versorgt. Gott führt auch nicht wie ein Coach sein Team einfach führt und sagt, ihr müsst unbedingt immer nur gewinnen. Ich bringe euch auf Vordermann. Wie führt Gott? Wie macht er das? Vielleicht passt ja das Bild vom Hirten, der gute Hirte. Er führt seine Herde auf einem guten Weg. Oder ein anderes Bild ist die Mutter mit ihrem Kind. Stellt euch mal vor, sie gehen so auf den Bürgersteig, auf der rechten Seite die Häuserfassade, auf der linken braust der Verkehr vorbei. Sie gehen Hand in Hand, das Kind wird geführt, doch dann wird der Bürgersteig ganz, ganz eng und sie können nicht mehr nebeneinander gehen. Und was macht die Mutter? Sie lässt das Kind vorausgehen, mit der linken Hand so leicht an der Schulter berührend, schützend auch vor dem Verkehr. Und immer hat sie ihr Kind im Auge. Gelegentlich schaut es nach hinten, ist die Mama noch da. Das wäre also Führung, jemanden in seine Obhut nehmen und ihn sicher ans Ziel bringen. Ich denke, bei Gott ist das so mit der Führung. Wir schauen jetzt in eine der ganz großen Erzählungen im Alten Testament. Es ist eine verwickelte Geschichte. Und doch ist es eine großartige Führungsgeschichte. Eine Geschichte zum Staunen. 13 Kapitel im Alten Testament. Sie steht in 1. Mose 37 bis zum Kapitel 50. Es ist die Josefsgeschichte. Und am Ende dieser Josefsgeschichte stehen die Worte 1. Mose 50, Vers 20. Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes, großes, großes Volk. Erstens, Gott führt Umwege. Ich selbst bin Einzelkind. Das hat Vorteile und Nachteile. Ein Vorteil ist, dass andere Geschwister einem nicht vorgezogen werden können. Bei Josef war das anders. Er war nicht Einzelkind, sondern er hatte 11 Geschwister. Und sein Papa, der Jakob, wartet. Und er wartet und er wartet und er wartet, bis endlich das Kind seiner Lieblingsfrau Rahel kommt. Sohn der späten Geburt, endlich ist er da. Die Rahel, meine Lieblingsfrau, und jetzt der Josef. Und er freut sich an ihm, selbstverständlich. Und weil seine Freude so groß war an diesem 11. Jungen, 11 Jungs, stellt euch mal das vor. Es könnten auch 11 Mädchen sein, spielt keine Rolle. Schenkt er ihm ein Prinzenkleid und zieht damit diesen einen den anderen 10 vor. Was für eine Bevorzugung. Und zugleich, was für eine Ungerechtigkeit. Das macht was mit einem. Das geht an dem Josef nicht so vorbei. Und er ist so ein eitler Schönling, zeigt sich in seinem Prinzenkleid. Aber auch an den Brüdern geht es nicht vorbei. Sie beginnen ihn zu hassen. Und dann ist da dieser Traum des Josef, dass die Brüder sich einmal vor ihm neigen, vor ihm beugen. Und das bringt diesen ganzen Hass gegenüber dem Bruder auf die Spitze. Der Geliebte wird zum Gehassten, der Vorgezogene zum Verworfenen. Sie werfen ihn in einen Brunnen, sie verkaufen ihn nach Ägypten. Er landet bei Potiphar, einem hohen ägyptischen Beamten. Das ist die Führungsgeschichte des Josef. Und diese Geschichte hilft uns, unsere Führungen im Leben besser zu verstehen. Und dabei korrigiert diese Geschichte ein Missverständnis. Es ist nämlich eine Gefahr unter uns, in unserem Verständnis von Führung, dass wir Führung mit einem gut definierten, glücklichen Leben verwechseln. Und dann gibt es ganz bestimmte Vorstellungen. Ich erkenne die Führung Gottes daran, dass ich gesund bin. Ich erkenne die Führung Gottes daran, dass ich eine glückliche Familie habe, dass ich Kinder habe, ein Auskommen. Wie oberflächlich, wie verkehrt ist das? Ein gesellschaftliches Leitbild von gutem Einkommen soll zur Führung Gottes passen, ist für uns Ausweis seiner Führung. Das geht so nicht auf. Und dann umgekehrt, wenn im Leben was schief läuft, wenn ich was falsch gemacht habe, dann sagen wir, Gott ist ungerecht. Oder wenn ich in Krisen komme, er führt mich nicht mehr, ich habe seine Führung verloren. Führung verwechseln wir zu oft mit Wohlergehen und Erfolg. Und dann kommen die Krisen, und dann kommen die Abbrüche, und dann kommen die Umwege. Und auch dann stehen wir unter der Führung Gottes. Ja, dann geht sie vielleicht erst richtig los. Und schauen wir in die Bibel, das war in der ganzen Bibel so. Da war Führung nicht gleichzusetzen mit einem guten, erfolgreichen Leben. Am Ende vielleicht schon, aber dazwischen gab es vieles, was richtig schwierig war. Denkt an den Abraham. Er muss sein Land verlassen. Mit seinem Bruder gibt es nur Schwierigkeiten. Er kann nicht mal zu seiner Frau stehen. Und schließlich der Sohn, den er dann endlich geschenkt bekommt, den soll er auch noch hergeben und opfern. Sieht so die Führung Gottes aus? Denkt an Mose, durch die Wüste. Und Wüste ist immer Krisenzeit, Wüste ist Trockenzeit, Wüste ist Läuterung. Wüste ist Zeit, wo Gott uns vorbereitet. Und er hat ein Volk um sich, die murren. Es gibt nur Schwierigkeiten. Er fühlt sich sogar überfordert. Sieht so die Führung Gottes aus? Da ist Hanna, eine unfruchtbare Frau. Die Leute sagen, ach Hanna, man kann im Leben nicht alles haben. Aber sie ist nicht einverstanden mit diesem Weg, den Gott sie führt. Sie leidet, der Schmerz ist riesig. Und sie stellt sich Gott entgegen. Es dauert noch ein paar Jahre, ja, Gott wird sie segnen. Und sie wird am Ende noch einen Sohn bekommen. Aber sie muss es durchmachen. Sieht so die Führung Gottes aus? Abraham musste sein Land verlassen. Mose musste in die Wüste und Hanna durch entsetzliche Tiefen. Und trotzdem hat Gott in diesen Leben, in diesen Biografien die Führung und die Regie bis auf den letzten Millimeter, bis ins Kleinste in der Hand. Ihm ist da nichts entgangen. Erfahrung von Trennung, Erfahrung von Scheitern, Erfahrung von Krisen. Gott führt uns nicht an der Realität herum. Gott führt uns nicht an den Schwierigkeiten vorbei im Leben. Das ist die Realität. Trennung. Scheitern. Aber er führt uns hindurch. Wüstenzeiten. Unrecht. Unfruchtbarkeit. Das ist die Realität. Und Gott führt hindurch. Und das steht unter seiner Regie. Verwechseln wir also Führung nicht mit einem schönen Urlaub in Mallorca, alles ist happy. Seine Führungskraft kommt gerade in den Krisen zur Geltung. Da bin ich schon beim zweiten Punkt. Nach dem ersten Umwege, der zweite treue Wege. Josef kommt ins Haus des Potiphar, ganz offen heißt es nun, der Herr war mit Josef, sodass er ein Mann wurde, dem alles glückte. Das gefällt mir. Wer will das nicht sein? Ein Mann, dem alles glückt. Ihm fliegen die Herzen zu. Er ist beliebt, er wird zum Hausverwalter des großen ägyptischen Beamten. Alles in bester Ordnung. Dann ein Schlag, eine Intrige. Die Frau des Potiphar will ihn verführen. Sie lädt ihn ein, in ihre Kammer zu kommen. Josef weigert sich. Aus Frust sind sie auf Rache, sie täuscht vor, er hätte sie sexuell belästigt. Potiphar ist enttäuscht über Josef und wirft ihn wieder ins Gefängnis. Er wird zum Opfer. Kann man da noch von Führung Gottes reden? Er wird zum Opfer. Ja, man kann. Und dann geht er ins Gefängnis, ein Mann in den besten Jahren. Welche Chancen hätte er gehabt? Welche Berufsaussichten? Was hätte da noch werden können? Und jetzt ist er in den besten Jahren im Gefängnis. Und dann heißt es, Achtung, aber der Herr war mit Josef im Gefängnis. Und da ist die Führung Gottes da. Zwei Dinge. Einmal, er will Gott treu sein und gehorsam, lässt sich nicht auf die Frau des Potiphar ein und Gott segnet ihn. Gott segnet seinen Gehorsam. Vor etlichen Jahren war ich an der Grabplatte des Gründers des CVJM, Sir George Williams. 175 Jahre dieses Jahr, CVJM. Und diese Grabplatte befindet sich in der St. Paul's Kathedrale in London. Und auf dieser Grabplatte stehen nur zwei Worte, der Name von George Williams und dann zwei Worte auf Latein. Semper Fidelis heißt auf Deutsch immer treu. Und ich dachte zunächst, so ein Mann muss dieser George Williams gewesen sein, der immer seinem Herrn treu war. Bestimmt war es so. Und dann kam mir nach dem einigen Nachdenken die andere Seite der Medaille. Nein, Gott war Semper Fidelis zu George Williams. Und Gott ist Semper Fidelis zu diesem Josef. Und selbst als ihm Unrecht zugefügt wird, steht Gott zu ihm. Die Treue Gottes hält sich durch. In Stunden der Einsamkeit, in den Fragen des Warum, in den Stunden des Zweifels. Das bleibt nicht erspart, liebe Freunde, aber die Treue bleibt bestehen. Wir wollen einen Moment unser eigenes Leben anschauen. Können Sie das sagen, dass die Treue von Gott der rote Faden Ihres Lebens ist? Von Kindesbeinen an, dass er sie geführt hat, auch in schweren Zeiten, dass er sie gesegnet hat? Oder sagen Sie, nee, bei mir sieht es gerade ganz anders aus. Ich befinde mich gerade in einer ganz anderen Szene meines Lebens. Ich spüre nichts mehr von Führung und von Treue. Verraten und zu Unrecht verkauft wie Josef, das passt eher. Es ist einige Jahre her, da lief im Fernsehen eine Dokumentation über ein Kartäuserkloster. Kartäuser, das sind Einsiedler, Einsiedlerinnen, die ihr Leben, Achtung, ihr Leben im Schweigen zubringen. Nur einmal in der Woche dürfen sie, glaube ich, mit einem Bruder, einer Schwester 20 Minuten sprechen. Aber sonst Piano. Kein persönliches Wort. Der Reporter fragt einen älteren Mönch, ob es schwierig sei, ein Leben lang zu schweigen. Der Gefragte sieht ihn an und sucht nach Worten und meint dann, ja, die ersten 15 Jahre war es wohl ein bisschen schwierig. Diese Antwort verblüfft und sie entlarvt. Um das Leben zu verstehen, müssen wir in größeren Zeitkategorien, in größeren Zeitfenstern denken. Wenn ich vom jetzigen Moment, der vielleicht schwierig ist, wo ich mich eventuell in einer Krise befinde, in einer Wüste, auf das Ganze schließe, dann sehe ich die Dinge nicht recht. Ich muss den großen Bogen sehen meines Lebens und nicht nur den kleinen Moment. Und über dieser große Bogen auch Ihres Lebens steht, ich bin dir treu. Momentaufnahmen reichen nicht, um das Leben zu verstehen. Es braucht viel, viel Zeit und oft Jahre, bis man sieht. Die Josefsgeschichte sagt uns, dass Gott das Drehbuch seiner Leute schreibt. Und wenn man ein Drehbuch hat, dann muss man sagen, da sind die einzelnen Szenen so und so, aber das Ganze gibt den Film. Also nicht aus dem Moment heraus verkehrte Urteile fällen. Wenn es also gerade schwierig ist, dann neigen wir immer auf das Ganze zu schließen. Gott ist treu. Und Josef ist Folie für Jesus. In Jesus ist diese Treue Gottes zu uns Menschen und zu dieser Welt zu ihrem Ziel gekommen, in seinem Tod am Kreuz. So treu ist Gott. Er biegt nicht vorher ab, wenn es schwierig wird. Ich stehe das für dich aus Liebe durch. So treu. Und wenn du einmal stirbst, ich bin treu, du kannst dich an mir festhalten. Ich bin an deiner Seite. Menschen können es böse machen, aber unser Herr ist so, so treu. Lassen Sie mich noch etwas dazu sagen. Was ist, wenn Eltern ihren Kindern und Großeltern ihren Enkeln nichts mehr von dieser Treue Gottes erzählen? Was ist, wenn Eltern ihren Kindern nicht mehr diese Geschichten erzählen von Josef und von Abraham und von David und von Daniel und von Zachäus und von Petrus? Ich war jetzt 12 Jahre in der theologischen Ausbildung in Tübingen im Bengelhaus. Bin jetzt zurückgekommen in die Gemeinde, das ist nochmal eine ganz, ganz andere Welt. Und ich spüre etwas von diesem Traditionsabbruch, wo einfach, ich wundere mich wirklich, so vieles weg ist, nicht mehr da ist, keine Fundamente mehr da ist, seien es die Geschichten, sei es die alten Lieder. Und das ist eure Aufgabe als Eltern und als Großeltern. Erzählt ihnen diese Geschichten der Treue Gottes, damit sie ihr Leben in diesem großen Treuebogen unterbringen können und damit leben und sterben können. Damit sie wissen, da gehöre ich dazu, das gibt mir Identität, das gibt mir Halt. Erzählt diese Geschichten um alles in der Welt. Das ist unsere Aufgabe. Bei der Taufe versprechen wir es, dass wir unsere Kinder in diesem Sinne erziehen. Es darf nicht nur ein Lippenbekenntnis sein. Jesus ist die Folie. Josef ist die Folie für Jesus. Und auch der Sohn Gottes wurde verraten, ging nach unten, aber sein Vater hatte ihn nicht vergessen. Und diese Treue reißt nicht ab, auch im Tod nicht. Nicht nur solange mir es gut geht, ist Gott treu. Semper Fidelis, wir wollen auch ihm treu bleiben. Dritter Gedanke. Dritte Überschrift. Gott führt Versöhnungswege. Wir folgen jetzt dieser Erzählung in großen Schritten. Der Pharao hat einen Albtraum. 7 hässliche Kühe und 7 Monsterkühe. Und die Monsterkühe, umgekehrt war es. Die hässlichen fressen die Monsterkühe. So rum war es. Die hässlichen fressen die guten. Schweißgebadet wacht er auf. Und keiner seiner Astrologen und Sterndeuter kann ihm Auskunft geben, den Traum deuten. Und dann kommt Josef und sagt, hey Pharao, ich habe da so eine Idee. Leg mal Vorratskammern an, damit du dein Volk in den Hungerjahren ernähren kannst. Josef wird zum Retter von Ägypten. Und dann steigt er auf zum zweiten Mann im Staate wieder, von ganz unten nach ganz oben. Vielleicht schaut ihr euch so gern Krimis an wie ich. Tatort. Irgendwie so sonntagabends. Manchmal sind sie sogar gut. Ein Krimi besteht aus einer Haupthandlung und oft mehreren Nebenhandlungen. Und diese Handlungsstränge verlaufen so parallel nebeneinander her. Und am Ende kommt dann irgendwie alles zusammen und es kommt zum Showdown. Und Dinge, wo man denkt, die haben nichts miteinander zu tun, lösen sich auf und die Story kommt zum guten Ende. So ist es auch mit der Josefs-Geschichte. Er hatte Erfolg, der Josef, aber eine Sache war da noch im Hintergrund. Auch den Brüdern ging es gut, sie lebten gut, sie hatten geheiratet, Kinder, sie hatten ihre Erfolge, sie lebten ganz gut. Aber da war noch eine Sache, die nicht erledigt war. Die war irgendwie so im Untergrund und plötzlich kam sie hoch. Eine Hungersnot kann man nicht einplanen. Und plötzlich war sie da. Und Gott benutzt diese Hungersnot, um ein großes Versöhnungswerk zu beginnen. Die Vergangenheit holt einen ein. Ich war schon 20 Jahre Christ mit Jesus unterwegs. 20 Jahre. Und erst mit 40 habe ich das kapiert, dass ich mich mit meinem Vater versöhnen muss. Es hat so lange gedauert. Ich werde heute Abend noch ein bisschen mehr davon erzählen. Aber das war so existenziell und befreiend wichtig. Ich muss mich mit meinem Vater versöhnen. Das kommt so in der Lebensmitte. Und plötzlich holt einen das alles ein, was früher war. Beim einen ist es eine Familiengeschichte, wo er merkt, da ist noch was im Unklaren und Unreinen, ich muss mich versöhnen. Beim anderen ist es vielleicht eine wirtschaftliche Geschichte, er weiß, da waren Dinge nicht recht. Und dann kommt die Steuerprüfung und plötzlich kommen die Dinge auf den Tisch. Kennt ihr einen Mann, der mich aufsuchte und sagte, ja, ich habe da in einer Sache finanziell nicht sauber gehandelt, ich muss es bekennen, ich muss es zugeben, ich will es beichten. Und ihm wurde vergeben und er hatte noch Gelegenheit, die Sache wieder gut zu machen. Es ist oft ein langer, langer, langer Weg, bis wir uns das eingestehen, da ist eine Sache noch, die geklärt werden muss. Die Brüder sahen den Vater täglich, er war zerbrochen, er leidet. Und sie waren im Grunde an ihren Vater und an diese Josefsgeschichte erinnert und wussten, da ist noch eine Geschichte, aber es dauerte lang. Und es musste die Hungersnot kommen, die sie zwang, nach Ägypten zu gehen. Du kannst gut leben. Du kannst alles haben. Ich gönne es jedem. Aber das sind auch alte Geschichten und die müssen unters Kreuz. Und wir leben freier und besser und leichter und können versöhnt sterben. Ich habe in diesem Jahr als Gemeindepfarrer schon 30 Beerdigungen gemacht. So viele sind bei uns gestorben. Und ich finde diese Gespräche so spannend. Oft sind beide Geschwister da, Tochter, Sohn. Und dann kommt oft so viel nach oben. Ich wurde vorgezogen. Ich wurde nie beachtet. Und dann ist Gelegenheit, darüber zu reden. Und sagen, können wir es nicht noch zu Gott bringen? Können Sie Ihrer Mutter nicht vergeben, dass Ihre Mutter Sie nie beachtet hat? Und dann können Sie Ihre Mutter loslassen und sind selber im Frieden. Können wir das nicht machen? Diese alten Geschichten, da gibt es Erlösung und Befreiung. Aber es ist nicht gut, wenn sie in uns leben und ihr Unwesen treiben. Auch wir sind Josefs Geschwister. Wir sind nicht nur Menschen, denen Unrecht zugefügt wurde, wir haben auch anderen Unrecht zugefügt. Manches bewusst und manches unbewusst. Und dann fügt es Gott so, dass uns die Augen aufgehen, es kommt ein Umstand und wir merken, jetzt kann ich nicht mehr ausweichen. Wir haben andere verraten, verkauft, in sie zu etwas gedrängt. Kinder werden manchmal von Eltern zu etwas gedrängt, was nicht gut ist für sie. Wir haben Einfluss genommen, wir haben über Menschen bestimmt und merken, das war nicht gut. Und Gott schenkt Vergebung. Das ist Evangelium. Und heute ist Gelegenheit, zum Kreuz zu kommen. Gottes Wille ist Versöhnung unter Geschwistern. Gottes Wille ist Versöhnung zwischen Eltern und Kindern. Versöhnung zwischen Freunden. Wir waren so dicke Freunde, hatten aber ein Problem. Wir waren beide so ehrgeizig. Er ist inzwischen Professor, ich bin Pfarrer. Wir waren so dick und dann hatten wir uns wegen unserem Ehrgeiz entzweit. Und über 20 Jahre oder eine längere Zeit kaum gesehen. Und dann haben wir uns wieder ausgesprochen. Und haben alles, was dazwischen war, vor Jesus gebracht. Und seither ist es wieder gut. Es gibt Versöhnung. Ich komme zum Schluss, zum vierten Punkt. Und das ist die Summe. Gott führt unbegreiflich gut. Sie machen sich auf den Weg zu Josef und dann kommt diese Szene, er steht vor ihnen und sie fallen vor ihm nieder. Als Bittsteller. Und da heißt es, sie werfen sich vor ihm nieder, das Gesicht zur Erde. Und dann sagt Josef, ich bin euer Bruder Josef, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Erschrecken bei den Brüdern. Wir werden einmal vor Jesus stehen. Und er wird sagen, ich bin's, den ihr gekreuzigt habt, den ihr verachtet habt. Wir werden einmal vor dem Richterstuhl Jesu offenbar werden. Alle, die wir hier sind. Und wir werden erschrecken. Und zu denen, die ihn kennen, wird er sagen, ich bin dein Bruder. Und alles ist für dich geschehen am Kreuz. Du hast mich verraten, verleugnet, verkauft, aber ich bin für dich gestorben. Ich bin euer Bruder. Und damit überbrückt er den Graben, der durch die Schuld entstanden ist. Was für ein Evangelium. Die Josefsgeschichte, eine unglaubliche Führungsgeschichte. Was für ein unbegreiflicher Weg. Welche Wege geht Gott mit unserem Leben, mit seiner Kirche, mit der ganzen Welt? Und dann der Schlussvers. Menschen gedachten es böse zu machen und ich habe es gut gemacht. Auch über deinem Leben habe ich Frieden geschlossen durch Jesus, den Gekreuzigten. Wir hatten eingangs, der Michael hat es, glaube ich, zitiert, diesen Choralvers, befiehl du deine Wege. Und da gibt es den 8. Vers, mein Lieblingsvers. Ich habe ihn schon oft gebetet, ich gebe ihn euch mit heute. Ihn lasst tun und walten. Er ist ein weiser Fürst und wird sich so verhalten, dass du dich wundern wirst. Wenn er, wie ihm gebühret, mit wunderbarem Rat das Werk hinausgeführt, das dich bekümmert hat. So hat er es mit Josef gemacht. Er macht keine Fehler mit seinen Kindern. Wie die Mama auf ihr Kind sieht und es nicht aus den Armen lässt. Manches werden wir in Ewigkeit erst sehen. Aber wir dürfen wissen, bei allen Umwegen und allem Unbegreiflichen, Jesus führt uns zum Ziel und deshalb bitte ich Sie, Ihr kleines, schönes Leben, so wie es ist, in seine Hände zu legen, in seiner Treue zu bergen. Jesus, führe du mich, führe ab heute Regie in meinem Leben, dir überlasse ich mich. Machen Sie das jetzt zu Ihrem eigenen Gebet. Amen.
Einen wunderschönen guten Tag. Tolles Wetter, oder? Gott führt dem Ungewissen. Die haben es nicht gelernt, Michael. Musst du noch mal üben. Gott führt im Ungewissen. Aber wenn ihr so schnoddrig redet, im Himmel wird das nicht ankommen. Gott führt im Ungewissen. Ich bin in einer typisch klassisch deutschen, preußischen Familie aufgewachsen. Nicht nur mussten wir in Estland, wo ich aufgewachsen bin, Deutsch reden, sondern wir mussten auch deutsche Sitten lernen. Und eines der deutschen Sitten bestand darin, wenn man schon Geld hat, dann hält man es fest. Also ich war 10 Jahre alt, als ich mein erstes Stück Geld selbstständig verdiente. Kam mit dem Geld stolz nach Hause, erzählte, dass ich den ganzen Tag im Feld gearbeitet habe und habe ich dieses Stück Geld bekommen, so im Gegenwert von 1 Euro. Es war ein papierenes Geld und mein Vater nahm diesen Rubel und ging mit mir zum Ofen und warf diesen Rubel in den Ofen. Ich hinterher habe das Stück Geld gerettet, etwas versenkt, aber doch noch gerettet, meine Hände alle schmerzen. Und Vater sagte, Jung, hast du verstanden, Geld ist wertvoll. Das hat er 3-mal mit mir gemacht. Was glauben Sie, ich habe die Lektion gelernt. Gott führt, aber in Geldsachen musst du selber sorgen. Oder? Über alles reden wir Deutsche gern. Nur über Geld und über die Summe, die wir so im Monat verdienen, das weiß nicht mal die Ehefrau. Also, Gott führt in allem, aber Geld musst du schon selbst verdienen. Und deshalb habe ich gedacht, ich erzähle euch meine kleine Geschichte. Ich bin 1976 nach Deutschland ausgewiesen worden, zusammen mit meiner Familie. Ich habe vorher Ingenieurwesen gelernt. Davor saß ich 2 Jahre im Arbeitslager der Sowjets, war ziemlich verletzt und kam hier nach Deutschland und sieh zu, ich bekam bald einen Job. Also die Sache mit dem Geld war geregelt. Aber dann gab es eine intensive Gemeindeeinführung und Menschen kamen zum Glauben. Und eines Abends spricht Gott zu mir und macht mir klar, du musst zur Bibelschule. Nun, ich fand schnell heraus, Bibelschulen kosten. Und woher sollte ich es denn nehmen, wenn ich stehle? Ich bin zu meinen Eltern gegangen, habe mit ihnen geredet und sie sagten, von uns kriegst du gar nichts. Und ich bin zu meinen Freunden gegangen und die sagten mir, von uns kriegst du ebenso gar nichts. Also du musst schon selbst arbeiten gehen und Geld verdienen und dann kannst du zur Bibelschule. Aber Gott ließ nicht los und dann bin ich letztendlich zur Bibelschule gegangen. Ich weiß nicht, wer meine Studiengebühren bezahlt hat, aber ich hatte gar kein Bargeld, null. Und das größte Problem bestand darin, dass ich mir nicht einmal eine Zahnpasta kaufen konnte. Jeden Morgen musste ich irgend zu einem Studenten und ich bettelte um Zahnpasta. Ich habe meine Eltern gebeten, mir eine Tube zu geben. Und darauf hat Vater gesagt, wenn du die klaust, dann gibt es ganz groß Ärger. Die haben dir gesagt, du hast da nichts verloren auf der Bibelschule, also bitte komm zurück, geh arbeiten, verdien Geld. Ein halbes Jahr dauerte das. Und wenn sie jeden Morgen aufstehen und dann um Geld betteln, und wenn sie mal dann ihre Zähne nicht geputzt haben, und ja, das ist ja, wir sind ja in Deutschland, wir Deutschen sind ja direkt, wir reden ja nicht um den heißen Brei herum, wie die Kanadier zum Beispiel. Die können so höflich dich beschimpfen, dass du dich wunderst, dass sie überhaupt was Schimpfendes sagen. Wir Deutschen sind direkt. Also habe ich mal 1-2 Tage keine Zahnpasta gehabt und dann sagte mir irgendjemand in der Klasse, irgendwie riecht es hier nach Russen. Ich kam nicht aus Russland, ich kam aus Estland. Das war die größte Beleidigung, die man mir gegenüber aussprechen konnte. Also ich war nun weiß Gott kein Russe, aber es roch nach Russen. Also ging ich wieder um Zahnpasta betteln. Nach 3 Monaten hatte ich die Nase voll und ich kniete mich hin und sagte, so Gott, jetzt hör nur genau zu. Du hast mich hierher gebracht, ich habe die Nase voll, nach diesem Semester gehe ich arbeiten, ich bin Ingenieur, ich verdiene genug Geld und ich verspreche dir, diese Schüler hier, die werden 20 Jahre lang von mir mit Zahnpasta versorgt. Und zwar jeder einzeln. Aber ich will nicht mehr. So, wie das so ist, 2 Tage später kommt Dieter zu mir rein. Dieter, hier aus Baden-Württemberg kommend, ein richtiger Schwabe, der konnte alles, nur kein Deutsch. Also wirklich, also er kam auf mich zu und sagte, weißt du was, Johannes, du pass auf, ich brauche dringend 20 D-Mark. Damals gab es noch D-Mark. Ich brauche 20 D-Mark. Und ich sagte zu ihm, Dieter, für dich bete ich. Ja, aber in meinem Herzen sagte ich, bei mir hat es ja eh keinen Sinn. Dann habe ich gebetet mit ihm zusammen und am nächsten Tag kommt er glücklich rein und sagte, hier ein Kuvert, genau 20 D-Mark, wie gebetet so bekommen. Und dann sagt er, bei dir liegt auch so ein Kuvert, aber viel dicker. Ich bin zum Postfach und wissen Sie, was ein Gang nach Canossa ist? Das ist der deutsche König, der musste vor dem Papst und auf Knien hin. Also wenn du den Eindruck hast, du kriegst gleich Prügel. Und ich bin zu diesem Postfach und ich griff in den Postfach und ich öffne dieses Kuvert und da waren Tausende, Zehntausende von D-Mark. Es gab damals den alten 1000 D-Mark-Schein. 20 Stück davon drin. Und ich höre deutlich eine Stimme, die sagt zu mir, du Dummerchen, ich will dich führen und du willst Geld. Also jetzt musst du wählen, entweder meine Führung oder Geld. Ich kann dich mit Geld eindecken, von Kopf bis Fuß. So viel Geld hast du im Leben noch nicht gesehen. Aber ich will dich jetzt führen, Johnny. Verstehst du das? Jetzt entscheide du. Ich brach zusammen, fiel auf meine Knie und fing an zu weinen. Und in der ganzen Schule schrie man, der Russe heult, bitte hilft ihm. Weiß der Kuckuck, was mit ihm los ist? Und ich schickte sie alle weg und sagte, nein, bitte geht, ich will allein sein. Und dann stand ich auf und ich habe das ganze Geld in die Postfächer meiner Mitschüler gesteckt und ging am nächsten Morgen wieder Zahnpasta betteln. Das musste ich noch ein ganzes Jahr lang. Und dann auf einmal kam der gleiche Dieter auf mich zu und sagte, hey, du bist doch ein Depp, wieso kommst du jeden Morgen und bettelst um Zahnpasta? Hier hast du eine ganze Tube und damit war das Zahnpasta-Problem gelöst. Ich war mit der Bibelschule fertig und wir erlebten, dass eine der Republiken in Litauen frei wurde. Litauen wurde frei von der Sowjetunion. Wir haben da im Land evangelisiert und während dieser Evangelisation rief mich der Bildungsminister an, lud mich in sein Büro ein und sagte, wir brauchen eine christliche Universität in diesem Land. Wir haben vorher die Kommunisten gehabt, jetzt kriegen wir vielleicht die Katholen, wir brauchen eine evangelische Fakultät und wir haben gar keine, wir brauchen eine evangelische Uni. Kommen Sie und gründen Sie eine. Wer gründet die jetzt? Hänschen Reimer? Ich? Womit? Den Karl Otto? Und ich sagte ihm, ich werde kommen im Oktober. Wirklich so stotternd. Und bis dahin will ich mal sehen. Und da war ich in Deutschland. Ich war bei der Deutschen Evangelischen Allianz. Ich war beim ERF. Ich war beim Missionswerk. Und ich habe allen erzählt, der Staat Litauen lädt uns ein, eine christliche Uni zu gründen, eine protestantische Universität. Die geben uns 30 Hektar Land. Prime Land. Komm, lass uns machen. Und man fragte mich, kennst du vielleicht eine deutsche protestantische Uni? Wie bescheuert ist das denn? Du willst jetzt nach Litauen eine Uni gründen? Völlig verzweifelt fiel ich auf meine Knie und sagte, lieber Herr, was willst du eigentlich von mir? Warum steckst du mich in solche Peinlichkeiten? Was soll ich da? Und ich sehe vor meinen Augen Zahnpastatube. Ich werde dich versorgen. Und jetzt fährst du nach Kanada. Keine Adresse, kein Nuscht. Die Geschichte kurz zu machen. In Kanada traf ich einen Multimilliardär. Ganz zufällig. Das sind alles Zufälle. Und er investierte Millionen in diese christliche Universität. Und heute ist die christliche Universität in Memel oder in Klaipeda, wie die Stadt heute heißt, die größte protestantische, evangelikale, christliche Universität Europas. Alles beginnt mit der Zahnpasta-Geschichte. So einfach. Ich will, dass du Vertrauen lernst. Wenn du das mit Zahnpasta nicht lernst, dann lernst du das mit einer christlichen Uni auch nicht. Es beginnt oft unten. Es beginnt unbegreiflich komisch. Es beginnt so, wie keiner es von uns erwartet. Aber wenn wir da im Kleinen treu bleiben, dann wird er auf einmal zeigen, dass seine Geschichte Kapitel kennt. Ich bin Buchautor, habe viele Bücher geschrieben und ich weiß, ein Buch mit einem Kapitel ist oft eine Krankheit. Das ist ein Artikel, aber kein Buch. Und Gottes Geschichte mit uns hat Kapitel, mehrere Kapitel. Und diese Kapitel öffnet ihr und schließt. Also ich möchte euch ermutigen, Gott zu vertrauen. Und möglicherweise ist das eine finanzielle Geschichte. Und du weißt nicht, wie du da rauskommst. Möglicherweise führt er dich jetzt Wege, da staunst du nur. Wie soll das denn werden? Wie soll das werden? Ich war vor 2 Wochen in Peshawar, ich habe es euch gestern erzählt, in Pakistan. Und ein Mullah, der eine Hochschule für islamische Gelehrte leitet, der ganz traurig darüber ist, dass seine Schüler alle verdreht werden von den Taliban, kaputt gemacht werden, zu Terroristen gestaltet werden. Und er sagte zu mir, wir haben nicht einmal eine Bibliothek in unserem Seminar, ganz geschweige denn, dass wir einen Computer hätten oder Internet, wenn die Studenten wenigstens in die Welt blicken könnten. Und manchmal da sagt man Dinge, da überlegt man nicht lang. Und ich sage zu ihm, Ich werde Ihnen für Ihre Studenten Computer zukommen lassen. Ich weiß nicht, woher ich die hole. Es sind 2 Wochen vergangen. Aber ich sehe die Zahnpasta vor meinen Augen. Und manches Gesicht hier und vermutlich hast du gerade einen Computer übrig. Das könnte ja sein. Und wir würden etwas machen, was an der Grenze zu Afghanistan die Situation eventuell ändern kann. Also, kleine Schritte, ganz kleine, winzig kleine und doch mit großen Ergebnissen. Man zählt die Hühner meist im Herbst, nicht wenn sie ganz kleine sind. Das ist wichtig, da weiß man, wie viel man Geld verdient. Ich bin vor meinem Herbst, ja, ich bin jetzt all. Ihr guckt nicht so. Du noch älter, na, gratuliere. Also, wenn wir 2 schon so alt sind, dann können wir von hinten hier gucken. Und wir wissen, Gott war immer treu. Und seine Treue hat sich ausgezahlt. Und deshalb lohnt es sich, ihm zu vertrauen. Also, Gott führt auch im Ungewissen. Ja, Amen, brüllt er da hinten. Da hast du gar nicht verstanden, was du sagen sollst. Ne? Nicht Amen sollst du sagen, sondern du sollst den Spruch zu Ende sprechen. Amen.
Ich glaube, wir müssen es nochmal üben. Gott führt im Ungewissen. Ja, Gott führt unbegreiflich gut. Wir müssen jetzt keine Euro in irgendein Feuer werfen. Wir brauchen jetzt auch keine Zahnpasta. Aber wenn ihr einen kleinen Schritt machen wollt, die Pfingsttagung mit zu unterstützen und dass junge Leute für wenig Geld hier immer viel erleben können, dann könnt ihr da jetzt mithelfen. Und zwar werden jetzt gleich treue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit gelben Mützen, die sind schon unterwegs, sehe ich, die werden jetzt durch die Reihen gehen und die Körbe durchgeben. Und ich bitte euch einfach, gebt das, was ihr der Pfingsttagung geben wollt. Und dabei singen wir ein Lied miteinander und hören dann auch noch die Posaunen.
Symphonie, eine Einheit zwischen Kirche und Jugend, ZVDM und Kirche sehe, Bischofin Greiner, die ich hier bis eben noch sah, Und eigentlich wünschte ich mir, sie würde jetzt mit uns beten. Aber jetzt sehe ich sie nicht mehr. Und deshalb, hier ist sie. Also wie wäre es, Bischöfin, wenn Sie kommen und hier das Gebet beten? Ist das möglich? Das hier ist Russisch, was ich mache. Sowas machen nur Päpste. Kommt sie oder kommt sie nicht? Kommt, wunderbar. Also diese Einheit der Kirche und des Fußvolks brauchen wir. Wunderschön.
Danke.
Ich freue mich, wenn Sie das jetzt mit uns tun würden. Vater unser Beten und Segen.
Und ein Fürbittgebet vorher?
Können Sie auch machen.
Ja.
Sie sind die Bischöfe.
Dreieiniger Gott, wir loben und preisen dich für alles, was du tust in dieser Welt und bei uns, in unserem Leben. Wir vertrauen deiner Führung, auch für diese Welt. Wir bitten dich für alle, die deine Führung gerade so dringend brauchen. Für die Christen, die verfolgt werden im Iran und in anderen Ländern. Wir bitten dich, dass sie deiner Führung trauen, in den Hauskirchen, in den Gefängnissen. Wir bitten dich, dass du führst auch in unserem Land. Öffne den Politikern das Herz, auch für die konvertierten Christen in unserem Land. Bewahre du sie. Hilf, bewahre vor Abschiebung. Segne alle, die sich einsetzen. Und hilf uns auch persönlich, mehr und mehr deiner Führung zu trauen. Dir vertrauen wir uns an, mit Leib und Seele, mit unserem Leben und Sterben. Vertrauen auf das Leben aus dir, auf das Leben bei dir, auf das Leben mit dir. Dir, dreieiniger Gott, sei Lob und Preis in alle Ewigkeit. Amen.
Amen.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe,
wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich
und die Kraft und die Herrlichkeit
in Ewigkeit.
Amen.
Bevor dreieiniger Gott in deiner Gegenwart sind wir Menschen mit einem Gesicht. Du hast uns unsere Identität gegeben. Du hast uns für wertvoll erachtet. Und du setzt uns ein, um andere zu segnen. Du bist jetzt bei uns und du wirst morgen bei uns sein. Du bist jetzt bei uns, wo wir das Leben miteinander genießen. Und du bist morgen bei uns, wenn das Leben uns herausfordert. Du bist jetzt bei uns, um uns zu stärken und morgen, um uns zu tragen. Segne uns. Lass dein Segen zu einer offenen Tür für ein Leben im Gehorsam werden. Wir nehmen es an. In Jesu Christi Namen. Amen.